Aktuell ist es schwer, Wohnungen mit Urlaubern und Büros mit anderen zu teilen. Aber generell geht mittlerweile fast alles. Autos, Swimmingpools, Tennisplätze, Terrassen und Boote. Gut ist das vor allem für unser Portemonnaie, es ist aber auch nicht ungefährlich. Denn die Risiken wälzen die Sharing-Plattform gerne auf ihre Kunden ab. Das hören Sie in dieser Folge von Wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann, hallo und herzlich willkommen. Teilen ist gut. So ganz grundsätzlich, nachhaltig eben, sagt auch Jonas Penzin vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
Die Idee des Teilens an sich, die ist wahrlich nicht neu. Also ich würde sogar sagen, die Menschen teilen seit Jahrtausenden. Ich denke auch, dass das schon auch für die Güter galt, die wir heute jetzt über diese Plattform teilen. Also viele Menschen haben bestimmt schon vor Swimply und JoySpace den Zugang zu ihren Swimmingpools, Tennisplätzen und Booten geteilt, sei es auch nur mit ihren Freundinnen und Freunden. Neu ist eher das, ist auf jeden Fall zum einen das Internet, also diese digitale Plattform, die einen Austausch auf einer größeren Ebene zwischen verschiedenen Gruppen und über Entfernungen hinweg ermöglicht. Da sprechen wir dann über diese Sharing-Plattform. Und dann gibt es aber auch einen Bewusstseinswandel, ne? Also Sharing gilt gemeinhin gerade als schick und nachhaltig.
Auf Swimply können Menschen ihre Swimmingpools zum Teilen anbieten. Das ist gerade die angesagteste Sharing-Plattform in den USA. Die älteren Vertreter Uber, WeWork und Airbnb, die wir alle kennen, hat die Corona-Krise hart getroffen. Klar, wenn wir alle zu Hause bleiben müssen, braucht niemand ein Taxi, ein Büro oder eine Unterkunft. Aber zu Hause fällt uns irgendwann auch die Decke auf den Kopf. Erst recht, wenn es wärmer wird. Warum also nicht einen Nachmittag am Pool verbringen? Im April und Mai, als die erste Corona-Welle in den USA ihren Höhepunkt erreichte, schoss auch die Nachfrage bei Swimply nach oben. Sie stieg um 1200%. Die Preise hängen vom Wohnort ab. In weitläufigen Bundesstaaten mit vielen Pools wie Arizona war eine Stunde Abkühlung für etwa $40 zu haben. In den poolfeindlichen Häuserschluchten von New York City waren es bis zu $100. Gut für die Besitzer. Denn während die einen vor der Quarantänemonotonie flüchten wollten, wollten die anderen ihr Budget aufbessern. Ein Pool ist teuer in Anschaffung und Unterhalt und ein absolutes Luxusgut, wenn die Wirtschaft gerade am Boden liegt. Darauf kann man sicherlich ein paar Stunden in der Woche verzichten, wenn der Kontostand steigt. Man benutzt ihn ja eh nicht rund um die Uhr.
Das klassische Beispiel ist immer der Akkubohrer. Also wer sich zum Beispiel einen Akkubohrer kauft, der benutzt diesen im Schnitt nur circa 12 Minuten, dann wieder ewig nicht. Da macht es natürlich Sinn, wenn sich nicht alle Menschen einen Akkubohrer anschaffen, sondern ihn teilen. Deswegen kann Sharing an sich schon wirklich eine tolle Idee sein, hat aber natürlich auch Grenzen. Und wenn man das ganz kurz sozusagen vielleicht benennen wollen würde, dann ist es halt so, dass viele von diesen Sharing-Anbietern aufgrund ihres Geschäftsmodells auch Anreiz für mehr Konsum schaffen. Also fährt die Person, wenn sie jetzt bei Airbnb ein Zimmer bucht, fährt sie deshalb vielleicht sogar noch häufiger in den Urlaub? Kauft sie noch mehr Kleidung, weil die Kleidung dann so günstig ist, weil sie sich die nur mietet. Und wenn wir am Ende dann wirklich mehr konsumieren, dann ist das ökologisch eher nachteilig.
Ökologisch nachteilig ist es nicht, wenn Menschen ihre Wohnung teilen. Aber die meisten machen das, um Geld zu sparen, sagt Jonas Penzin. Das ist nämlich der Ursprung der Sharing Economy.
Es ist ja auch kein Wunder, dass diese ganzen großen Plattformen, die wir jetzt kennen, sei es Uber, sei es Airbnb, dass die im Kontext der Finanzkrise von 2007 bis 2009 und darüber hinaus ja so groß geworden sind. Denn viele Menschen haben im Kontext dieser Finanzkrise ihren Job verloren und mussten irgendwie anders, auf andere Art und Weise, ein Einkommen generieren. Und in vielen Ländern war es halt so, dass Menschen in ihrer Wohnung vielleicht noch ein Zimmer frei hatten, vielleicht weil das Kind ausgezogen war oder weil man eh immer ein Gästezimmer hatte. Und dann hatte man die Möglichkeit, darüber dann doch mit dieser Plattform etwas Geld zu machen. Man sieht dann schon, wer tut das? Am Anfang waren das primär auch die Leute, die darauf angewiesen waren ökonomisch.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Leute, die teilen, machen das oft, weil sie Geld brauchen. Das gilt zum Beispiel auch für jüngere Menschen. Klar, die sind eh immer mit als erstes dabei, wenn es darum geht, neue Sachen auszuprobieren. Aber mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat das selten was zu tun.
Unsere Forschung hier im IÖW haben ergeben, also wenn man sich mal überlegt, warum junge Menschen sich so interessieren für dieses Tauschen und Teilen, also warum das da so eine Attraktivität hat. Wir haben das untersucht und haben uns gefragt, was sind eigentlich die Motivationen, aus denen die jungen Personen heraus das machen. Und dann haben wir schon herausgefunden, dass Nutzerinnen und Nutzer von Sharing-Angeboten primär von ökonomischen Aspekten motiviert sind. Also sprich, davon Geld zu sparen oder sich etwas Geld hinzuzuverdienen.
Auch den Plattformen geht es eher selten darum, mit ihren Angeboten der Umwelt zu helfen. Irgendwie auch logisch, sie sind schließlich Unternehmen in einer kapitalistischen Welt und müssen Geld verdienen mit uns. Deshalb kassieren sie einerseits Gebühren, wenn sie einen Tausch zwischen Mieter und Vermieter arrangieren. Und während sie das machen, sammeln sie andererseits auch noch fleißig Daten, mit denen sie später zu einem Vermarkter gehen und Werbung einkaufen, so wie Facebook. 70,7 Milliarden Dollar Umsatz hat das nicht mehr ganz so beliebte soziale Netzwerk letztes Jahr gemacht. 98,6% davon waren Werbung. Von diesem riesigen Kuchen wollen andere Plattformen ein Stück abhaben. Und um an unsere wertvollen Daten zu kommen, die sie dafür brauchen, sind sie anfangs ganz lieb und nett und freundlich. Don't be evil, also sei nicht böse, war viele Jahre lang das Motto von Google, bis die Suchmaschine zur weltumspannenden Datenkrake wurde und mit seiner künstlichen Intelligenz in militärischen Projekten herumexperimentierte. Aber wenn man eh dominiert, ist das kein Problem mehr. Dann kann man sein wahres Gesicht zeigen, Daten verkaufen und die Preise anziehen. Geld heilt alle Wunden.
Je stärker eine Plattform ihren Markt dominiert, desto abhängiger sind auch die Anbieter von ihr. Also es gibt dann ja keine echte Alternative mehr, zu der diese Leute gehen könnten. Das haben wir beispielsweise bei Deliveroo gesehen. Am Anfang hat die Plattform noch bestimmte Kosten übernommen, beispielsweise Kosten für Reparaturen an den Fahrrädern der FahrerInnen. Aber mit dem Wachstum der Plattform wurden diese Kosten dann immer mehr auf die FahrerInnen übertragen. Und heute sind die Arbeitsbedingungen dann doch deutlich schwieriger.
Aber die Plattformen ziehen mit wachsender Macht nicht nur ihre Preise an und verkaufen die Daten immer ungenierter, sie wälzen auch die Risiken immer häufiger auf ihre Kunden ab. Nehmen wir mal Swimply. Sich mitten in der Corona-Krise bei fremden Leuten an den Pool legen, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Für die Plattform ist das kein Problem. Für Hygiene sind schließlich die Poolbesitzer verantwortlich. Die Vermieter legen viel Wert auf Sauberkeit, hat Swimply-Chef Weinberger der amerikanischen Nachrichtenseite Vox erzählt. Und wenn doch jemand gegen die Richtlinien der US-Seuchenschutzbehörde CDC verstößt, werden sie eben von der Plattform verbannt. So kann man sich vor der Verantwortung natürlich auch drücken.
Häufig werden Dinge überhaupt nur dann geteilt, wenn die Rahmenbedingungen für das Teilen stimmen. Also das Teilen eines Privatautos hat sich bisher beispielsweise noch nicht richtig durchsetzen können. Es bleibt, auch wenn man das vielleicht als überraschend empfinden würde, bleibt es doch auch ein Nischenmarkt. Und das liegt daran, dass bei vielen Plattformen immer noch Unsicherheit in Bezug auf die Versicherungsfrage besteht. Also was passiert, wenn ich einen Unfall mit einem anderen Auto baue? Und diese Idee in meiner Straße, also ich wohne in Berlin, da ist es genauso, da stehen hunderte Autos in der Straße und die meisten werden nur ganz selten genutzt. Trotzdem hat sich diese Idee, dass wir einfach mal sozusagen über die Plattform gucken können, welches Auto in meiner Straße ist denn gerade zur Verfügung, noch nicht so richtig durchgesetzt.
Und was, wenn sich bei Swimply doch jemand am fremden Pool mit dem Coronavirus infiziert? Oder was, wenn ein Gast etwas aus meiner Wohnung mitnimmt? Schwierig, sagt Jonas Penzin. Da halten sich die Plattformen dann vornehm zurück.
Airbnb hat so eine Nutzungs- oder so einen Customer Service, nennen die das. Da kann man bestimmte Claims machen. Grundsätzlich läuft es bei Airbnb aber häufig so, dass es eigentlich auf das Individuum abgewälzt wird bis zum gewissen Grad. Also Airbnb sagt, sie unterstützen, aber das bleibt relativ intransparent oder zumindest ist mir nicht in meiner Forschung ganz klar geworden, welche Möglichkeiten Airbnb ganz konkret zur Verfügung stellt. Häufig wird es dann einfach über die individuelle Haftpflichtversicherung geregelt. Aber eine gewisse Form von Unsicherheit bleibt natürlich.
Ist Teilen nachhaltig? Ja. Ist das der Grund, warum wir teilen? Nein. Denn sonst würden unsere Autos nicht stunden- oder sogar tagelang ungenutzt in der Straße stehen. Wir wollen günstig wohnen oder günstig von A nach B kommen. Und die anderen wollen Geld verdienen. Genauso wie die Plattform. Deshalb bauen sie eine Art Ökosystem auf, in dem wir alles bekommen, was wir brauchen und das wir nie wieder verlassen müssen. Und dann, wenn sie groß und mächtig sind, ziehen sie die Preise an oder verkaufen unsere Daten oder beides. Aber das Risiko, das bleibt bei uns. Wir teilen alle gerne, aber nicht aus Nächstenliebe. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.